Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Heute treffen in Fulda die römisch-katholischen Bischöfe zusammen zu ihrer Vollversammlung. Und eines der Themen, die dort auf der Tagesordnung stehen, dürfte lebhafte Debatten hervorrufen. Der synodale Weg, oder besser gesagt die vierte Vollversammlung des synodalen Wegs vor gut zwei Wochen. Denn dort hatten einige der Bischöfe zum Auftakt für einen Knall gesorgt, weil sie dem Grundsatzpapier zur Sexualmoral nach langen Debatten nicht zugestimmt haben und damit die notwendige Zweidrittelmehrheit der Bischöfe nicht zustande kam. Seitdem hält die Nachlese an und auch die Bischöfe müssen nochmal drüber reden. Das tun wir auch in dieser Sendung, und zwar reden wir über Macht in der katholischen Kirche und wie Bischöfe diese Macht ausüben. Nicht nur, aber eben auch beim synodalen Weg. Und wir stellen das Werk einer Künstlerin vor, die mit ihrer Kunst seit vielen Jahren große Fragezeichen setzt hinter kirchlich patriarchale Machtausübung. Die Macht in der katholischen Kirche, die ist ziemlich eindeutig verteilt. Sie liegt, wenn wir mal auf die einzelnen Diözesen schauen, ziemlich klar bei den Bischöfen. Und der synodale Weg in Deutschland, der hat es offenbar nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Denn auch wenn dort diese zentralisierte Macht als Problem erkannt wird, die Satzung des synodalen Wegs, die erkennt weiter die Macht der Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz an. Ohne deren mindestens zwei Drittel Zustimmung werden Grundsatztexte nicht verabschiedet. Und man konnte das in der Praxis erleben, vor gut zwei Wochen auf der Vollversammlung des synodalen Wegs in Frankfurt. Der Theologe Thomas Hanstein arbeitet als Coach, war in einem früheren Berufsleben Bischofsreferent und Diakon, wobei er sich aus letzterer Tätigkeit aus Gewissensgründen freistellen ließ. Gemeinsam mit zwei anderen hat er nun ein Buch veröffentlicht über die Machtausübung in der katholischen Kirche, und das ist jetzt keine politikwissenschaftliche Studie geworden. Es ist eine Sammlung von Berichten von Betroffenen, Betroffenen eben jener Machtausübung. Heillose Macht, so der Titel. Und mit Thomas Hanstein habe ich vor der Sendung gesprochen und ich habe ihn gefragt, das Abstimmungsverhalten der Bischöfe beim Grundsatzpapier zur Sexualmoral, welches Verständnis von Macht und Machtausübung spiegelt sich da wider?
Ja, im Prinzip wollte der Kairos offensichtlich, dass beides zusammenfiel. Unsere Buchvorstellung Heillose Macht von der Kultur der Angst im kirchlichen Dienst war am selben Tag, also an dem Montag nach der Synodalversammlung, zeitgleich mit dem Desaster in der Bischofskonferenz. Das heißt, hier wurde das Machtregister gezogen, hier wurde die Angsttaste gedrückt. Im Prinzip haben die Herren Bischöfe ja Werbung für dieses Buch gemacht. Sie haben den Titel bestätigt und gezeigt, was heillose Macht im Letzten bedeutet.
Die Bischöfe werden ja jetzt eine Nachlese machen in Fulda über das, was eben in Frankfurt passiert ist vor gut zwei Wochen. Erwarten Sie da jetzt in den Tagen, die nun folgen, eine echte Reflexion über die Frage von Machtausübung oder Machtverteilung in deutschen Bistümern?
Ehrliche Antwort, nein. Ich glaube auch nicht, dass bei Bischöfen unser Buch wirklich für Furore sorgt, weil ich davon ausgehe, dass den Herren diese Berichte bekannt sind und dass das im Auge des Orkans dafür sorgt, dass man systemische Veränderungen anregt von oben her. Das glaube ich schon zweimal nicht, weil das ist ja in den letzten 12 Jahren auch nicht passiert. Man kann erst wirklich in die Veränderung gehen, wenn man dem, was einem berichtet wird, eine Wertschätzung und eine Vorurteilsfreiheit entgegenbringt. Und wenn man das, was dort erlebt wurde, als zum System dazugehörig begreift und sagt, diese Erfahrung gehört zu der Kirche, wie sie sich jetzt zeigt und wie sie reformierungsnotwendig ist.
Jetzt haben Sie in Ihrem Buch Heillose Macht Berichte gesammelt. 50 Berichte von Betroffenen kirchlicher Machtausübung, und zwar von Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Kirche. Was haben die Ihnen erzählt?
Ja, das sind 50 mutige Männer und Frauen gewesen, die von erlebter Willkür im kirchlichen Dienst sprechen, schreiben, von Angst, von Leid, von intransparenten linken Spielen der Macht, die im Mantel der Freundlichkeit, so ist ein Titel eines Beitrags, auf der Vertrauensebene abliefen. Und die spezielle Spielarten der katholischen Führungs- in Anführungsstrichen Ethik einfach offenlegen, ähnlich wie es milieuspezifische Bedingungsfaktoren für die sexualisierte Gewalt gibt, gibt es eben auch kirchenspezifische Bedingungsfaktoren für diese Art von heilloser Macht. Und das Perfide liegt ja darin, dass der Auftrag des Amtes und damit von oben nach unten gebrochen, von den Bischöfen über die Priester, über die Diakone in der Vermittlung des Heiles liegt. auch die sogenannten Laien im Kirchendienst diesen Auftrag haben, das Heil, also ist jetzt ein theologischer oder biblischer Begriff, zu vermitteln. Das heißt, platt gesprochen, dass es Menschen gut geht und dass Menschen ihr Leben freiheitlich leben dürfen. Das sollen quasi Menschen verkünden, vorleben, denen selbst die Freiheit genommen wird und die in Angst versetzt wurden und in Willkür. Und in dieser Spannung ist dieses Buch aufgefaltet.
Jetzt haben Sie gerade angedeutet, milieuspezifische Bedingungen von Machtausübung. Sagen Sie es konkret, was sind das für Bedingungen? Ich mache mal einen Vorschlag vorneweg. Dass die Sicherung des Heils da eine Rolle spielt, ist doch an sich schon eine milieuspezifische Bedingung von dysfunktionaler Machtausübung. Richtig?
Besser hätte ich es nicht sagen können. Und dass mit diesen Begriffen aber in Anführungsstrichen noch gespielt wird. Dann, dass nicht sauber getrennt wird, bin ich jetzt in einer Führungsaufgabe oder führe ich als Seelsorger? Und dann werden die Ebenen vermengt. Dann kommen Metaphern und Muster, die wir als Katholiken seit Kindesbeinen in uns tragen, nicht nur im Großhirn, sondern auch im Körper, im Leib, in der Seele, mental, und die dann triggern. Ja? Also wenn zum Beispiel das, was ich erlebe, an schrägen Spielchen nicht rückgemeldet wird, weil gesagt wird, ja gut, aber der Bischof und der wird dann zornig oder was weiß ich. Also das ist transaktionsanalytisch eindeutig. Man lässt es dann zu, dass man auf die Ebene des Kleinkindes quasi zurückgeworfen wird und diese Reflexionsleistung, die man selbst anstellt im Kleinen oder mit Kolleginnen und Kollegen, die wird aber nicht weitergegeben. Und wenn sie weitergegeben wird, dann ist es oft Unverschämtheit und dann setzt das eine erneute unheilvolle Entwicklung in Gang, weil es nämlich dann passieren kann, solche Beispiele haben wir leider Gottes auch dabei, dass dann gar nicht mehr geantwortet wird. Das heißt, es wird schlicht und ergreifend nicht auf der Argumentationsebene geantwortet, sondern es geht immer um Macht. Das heißt, der Untergebene hat nicht gegenüber dem Überstellten quasi derart zu reagieren. Wenn er nicht gefragt wird, hat er nicht zu antworten. Seine Meinung spielt keine Rolle. Also wenn er sich von selbst aufschwingt, dann ist das quasi Unverschämtheit. Und dann so in einem Fallbeispiel bei uns kann es passieren, dass das sogar noch auf Papier gebracht wird und das geschrieben wird. Also wenn Sie so mit dem Bischof reden, und das war jetzt kein sehr unverschämter Brief, das war ein Brief, der einfach mal nach einem halben Jahr Wartezeit ohne Antwort auch mal ein bisschen deutlicher geworden ist, dann haben sie überhaupt nicht mehr mit einer Antwort zu rechnen. Ja? Mhm. Und das sind Sachen, die einfach nur gehen in einer gewissen absolutistischen Verfasstheit, wo es auch keine Korrektur gibt. Wir dürfen nicht vergessen, bei der katholischen Kirche handelt es sich um eine Körperschaft öffentlichen Rechts, die aber keine Demokratie ist, in einem demokratisch verfassten Staat. Und diese fehlende Gewaltenteilung, das können wir uns vielleicht gar nicht vorstellen, die Gewaltenteilung ist uns in Fleisch und Blut übergegangen als Bürgerinnen und Bürger. Aber in dieser katholischen Kirche gibt es die schlicht und ergreifend nicht und ist die von den Statuten her nicht vorgesehen. Und wenn man das mal weiterdenkt, ist das schon eine Erklärung auf viele, viele milieuspezifische Geschichten, die Ihnen auf den ersten Blick vielleicht 200-300 Jahre alt vorkommen, wo Sie denken, kann denn das heute noch sein?
Ja. Jetzt arbeiten Sie als Coach und die Idee für dieses Buch, die ist entstanden eben im Rahmen eines Coaching-Projektes, und da haben offenbar Menschen gezielt Hilfe gesucht, aus dem kirchlichen Kontext Hilfe gesucht, und das eben außerhalb des kirchlichen Kontexts. Und das ist ja mindestens bemerkenswert bei einer Einrichtung, die sich ja nicht zuletzt durch das Prinzip Seelsorge auszeichnen will, oder?
In der Tat, in einem Coaching-Projekt mit dem Peter Schönheit, der Outplacement-Berater in München ist. Und wir beide sind im Coaching unterwegs. Bei mir ist das aus der Seelsorge hervorgegangen. Und wir hatten die Situation, also dass sich schon einige kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an uns gewandt haben, jeweils. Aber dass dann erstmalig eine Person, kirchlicher Mitarbeiter, sich an uns beide gewandt hat. Und ich habe dann, da ich schon mehrere Bücher geschrieben hatte, gegenüber dem Peter Schönheit das angeregt und initiiert und gesagt, das muss doch irgendwie raus, das muss doch öffentlich gemacht werden, weil es sind doch offensichtlich hier keine Einzelfälle mehr. In der Tat sehen wir beide da eine Entwicklung. Das heißt, dass Leute Externe suchen als Berater, obwohl die Seelsorge zum eigenen Markenkern dazugehört. Und für kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich habe das selbst genossen, gehört Supervision dazu, das kriegen sie auch bezahlt. Dieser Service wird geboten. Oft sind die Supervisoren kirchliche Mitarbeiter, also Kollegen, die eine Zusatzausbildung haben, was ja alles schön und gut ist, was man auch nutzen kann. Sobald quasi ich dem System aber nicht mehr vertraue und seinen Spielern, ist es natürlich dann evident zu sagen, um einen freiheitlichen inneren Prozess auch zu leben zu können, aussprechen zu können, um voll und ganz auf die Verschwiegenheit setzen zu können, gehe ich doch dann lieber nach außen. Und das Interessante ist, dass kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter offensichtlich, wenn die Not so groß ist, dann eben doch lieber sagen, ich bezahle dafür, als dass ich mich in eine eventuelle Abhängigkeit in einem System begebe, wo eben vieles auch intransparent läuft, wo auf Familie gemacht wird, wo ich nicht weiß oder doch weiß, wer mit wem irgendwie wieder verbandelt ist. Ist das so, dass diese Leute dann den Weg nach außen gehen und sich da Unterstützung holen, was ich ja großartig finde. Und unsere Aufgabe ist dann auch, eine gewisse Systemrelienz zu entwickeln miteinander, dass die Leute einfach gesund bleiben, weil das ist ja, profan gesprochen, ist das ja das Ziel von Heil, dass ich gesund bleibe und dass ich in meinem Dienst gesund bleiben darf und muss, um diesen Dienst auch adäquat und vor allem authentisch leben zu können.
Sie haben gerade die Gewaltenteilung angesprochen, die es in der römisch-katholischen Kirche natürlich nicht gibt. Verfassung oder rechtsstaatliche Verfassung ist durch Machtkontrolle ja auch charakterisiert. Lässt sich denn Macht, die ja nicht, wie gesagt, demokratisch verliehen, sondern nur sakral legitimiert wird, ist die per Definition überhaupt kontrollierbar?
So wie das System aufgebaut ist und die Macht mehr oder weniger absolutistisch von oben kommt und keine Teilung, keine Teilhabe dieser Macht vorgesehen ist, kann das vermutlich zum gegenwärtigen Stadium nur durch eine Selbstbescheidung, Selbstbeschränkung erfolgen, dass die entsprechenden Bischöfe, Dekane, Priester sagen, ich partizipiere, also ich gehe in Richtung partizipativer Führung. Und lass die Leute an diesen Entscheidungen mit teilhaben. Nicht im Sinne eines Hörens oder Ratgebens, sondern wirklich dann, dass ich auf 2, 3 Leute höre, die davon Ahnung haben. Und wenn dann im Prinzip die 2 sagen Nein und ich sage als kirchliche Leitungsperson Ja, dann müsste man sich überlegen, ob dann nicht die Fachkompetenz das erste Argument ist und die 2 dann Recht bekommen. Zu Beginn des synodalen Weges habe ich gegenüber der Schwäbischen Zeitung gesagt, dieses Vorhaben setzt eine andere Kirchen- und Machtstruktur voraus. Und das wäre der Schritt 1. Ansonsten kann es zu einer Mogelpackung werden oder zu einem Rundweg, an dessen Ende man sagt, schön, dass wir alle zusammen waren. Aber diese Veränderung der Machtstruktur, die hat ja nicht wirklich stattgefunden. Und wenn, das sind auch meine Bedenken in Richtung eines sogenannten synodalen Rates, wenn dieser die gegenwärtige Machtverteilung legitimiert, dann habe ich da wenig Hoffnung, da habe ich da große Bedenken.
Aber ist nicht gerade die Einrichtung eines synodalen Rates, ist das nicht ein erster Schritt in Richtung Teilhabe?
Es wäre zu wünschen und ich hoffe, dass es so verstanden wird und dass es auch so aufgebaut wird. Da muss man genau drauf schauen, wenn es im Prinzip zur Legitimation dessen beiträgt, was bis jetzt war und was ja auch die große Schwierigkeit jetzt bei der 4. Versammlung war, dann ist es schwierig. Man muss genau drauf schauen, welche Bedeutung, welche Kompetenzen werden diesem Rat zugemessen und dann auch konsequent diese Sache umsetzen. Und an der Konsequenz letztlich wird dieser synodale Weg dann auch gemessen werden.
Machtausübung und Machtkontrolle in der katholischen Kirche, darüber habe ich gesprochen mit Thomas Hanstein, Mitherausgeber des Buches Heillose Macht, das Berichte von Betroffenen kirchlicher Machtausübung versammelt. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Und beim Thema Macht, Machtausübung, da bleiben wir jetzt im Folgenden. Machtstrukturen, nicht nur, aber gerade im religiösen Kontext, die sind wie in Stein gemeißelt und über Jahrzehnte, eher Jahrhunderte verfestigt. Die Thüringer Künstlerin Veronika Wagner hinterfragt diese Strukturen auf jeden Fall seit Jahrzehnten in ihren Werken und sie fragt auch, welche Rolle Kirche und Religion als Sinn- und identitätsstiftender Anker einer Gesellschaft spielen kann. Derzeit ist Veronika Wagner mit einer Ausstellung im Thüringer Museum Eisenach zu Gast und der Titel Gott und die Welt. Und um nichts weniger geht's da. Carsten Dippel war dort und hat mit Veronika Wagner gesprochen.
Christus trägt den Schädel eines Schafes. Ein Drahtgeflecht dient als Heiligenschein. Die 12 Apostel, aufgereiht in Form weißer Gewänder, die sich erst bei näherer Betrachtung als Babyjäckchen entpuppen, sind rechts und links in kleinen offenen Holzkästchen gruppiert, wie bei Leonardos letztem Abendmahl. Nur Judas, der gefallene Apostel, ist eingesperrt in einem Verlies.
Und hier hast du das Lamm Gottes, den Messias. Diesen Schädel, diesen Lammschädel, den habe ich in Wales auf einer Weide gefunden.
Für das Werk Apostel hat Veronika Wagner Gegenstände kombiniert, die erst im Zusammenspiel ihren Sinn entfalten. Ausgeleuchtet und wie ein Flügelaltar gesetzt, ist Apostel zentrales Objekt der Ausstellung Gott und die Welt im Thüringer Museum Eisenach. Es hätte kaum einen geeigneteren Ort für ihre Bilder, Assemblagen und Objektcollagen geben können. Der Raum in der alten Predigerkirche, die, einst der heiligen Elisabeth geweiht, einen kostbaren Schatz an mittelalterlichen Schnitzplastiken beherbergt, wirkt still und erhaben. Auf eher subtile Weise und mit feinem Gespür für ironische Brechungen zeigt Wagner hier Werke aus 3 Jahrzehnten Arbeit. Auf ihre ganz eigene Weise hinterfragt sie patriarchalische Strukturen in Religion und Kirche.
Dieser Missbrauch von Obrigkeit und oder gottgewollter Herrschaft, muss man sich doch empören. Aus der heutigen Sicht. Ich bin heilfroh, dass ich heute lebe und nicht vor 200 Jahren als Frau.
Gezeigt werden die Objekte und Bilder im Rahmen des Themenjahres 500 Jahre Bibelübersetzung in einer Kooperation zwischen dem Thüringer Museum und dem Kunstverein Eisenach. Eine Art Übersetzung biete auch diese Ausstellung, sagt deren Vorsitzende Alexandra Husemeier.
Veronika Wagner schätzen wir als emanzipierte, starke Frau. Als Künstlerin ist sie mir besonders ans Herz gewachsen, weil sie schnörkellos ist, geradlinig ihren eigenen Weg geht. Wenn sie Kritik an der Männerdominanz in der Kirche übt, am Machtmonopol, am Patriarchat, dann tut sie das stets voller Klugheit, mit einem Augenzwinkern, trotzdem noch mit Respekt. Und ihre Art der Annäherung empfinde ich als sehr gelungen, vorsichtig und kämpferisch zugleich.
Nachmittagslicht fällt ins Atelier, das früher die Wohnstube der Familie war. Veronika Wagner hat hier im Haus ihrer Kindheit in Seebach, ganz in der Nähe Eisenachs, ihr neues Domizil gefunden. Kein einfacher Schritt nach Jahrzehnten in der Künstlerszene des Prenzlauer Bergs in Berlin. Es ist noch gar nicht lange her, da war das Elternhaus die Dorfkneipe, hier traf man sich. Jetzt teilt sie sich das Haus direkt am Waldrand mit ihren Geschwistern. Es gibt Schweine und Schafe und jede Menge zu tun. An den Wänden des Ateliers lehnen ältere Arbeiten, ihre Bilder prägen die Räume. Rio, die Draufsicht eines gewaltigen Flussdeltas. Färberviertel in Fees, rote Punkte im Sand, so farbenfroh und doch von Chemie und harter Arbeit gründend. Eine Wanderdüne in Polen, da werfen Bäume ästhetische Schatten, eine stille, schöne Landschaft in sanften Tönen, wüsste man nicht, dass diese Bäume nach und nach vom Sand verschlungen werden. Wagner lässt sich oft von formalen Dingen und Ansichten leiten. Meist forme sich erst im Laufe des Arbeitens die eigentliche Idee für das Werk. Ihre Bilder lesen sich schließlich als Kritik an gesellschaftlichen Umständen, an Umweltzerstörung, an Machtmissbrauch. Doch immer auch mit einem leisen Augenzwinkern, subtil, ironisch. Kardinäle, denen vom Wind die Soutane ums Gesicht schlägt und sie ihrer ganzen Lächerlichkeit preisgibt. Oder die Reliquie Ost.
Hier sind lauter Fundstücke aus der DDR. Hier hast du hier so ein Lenin-Abzeichen und ein Komsomol-Abzeichen und eine Friedenstaube. Und hier die russische Zählmaschine. Und da stehen dann immer die Betrachter davor. Ach, mit Obermesser, ja. Ach, ja, das kenne ich, Barocktusche, ja. Das lieben die, ne?
Bei all der Wucht, die ihre teils großformatigen Arbeiten entfalten, bei Habakuk oder dem Schweißtuch der Veronika, einem Leinenhemd mit dem blutroten Antlitz Christi, der Papstwahl mit dem Wirrwarr roter Gewänder und Hauben, überlässt sie dem Betrachter doch genügend Spielraum für dessen eigene Interpretationen. Ihre Botschaften setzt sie subtil. Was viele ihrer Arbeiten so markant erscheinen lässt, ist deren Materialität und Haptik. Veronika Wagner arbeitet vorwiegend mit armen Elementen und hat dafür ganz eigene Techniken entwickelt. Teure Ölfarben, sagt sie, könnten sich schließlich nur wenige Künstler leisten.
Ich arbeite ja viel mit armen, mit den sogenannten armen Materialien, mit Pigmenten, mit Sand, also mit Asche. Also die Materialien sind dann nicht so schrillfarbig, ne? Die hier natürlich, weil das ist auch Lehm und Bitumen vom Material her. Also die sind ja eigentlich mehr wie Reliefs. Ja, und ich arbeite gern mit so einem Material. Es hat was mit Arbeiten zu tun.
Religiös aufgewachsen ist Veronika Wagner nicht. Absurderweise, wie sie sagt.
Ich war die Einzige, wir waren immerhin 5 Kinder, die Einzige in der Familie, die sich um die Dorfkirche gekümmert hat. Ich hatte den Schlüssel vom Pfarrer, ich habe mich darum gekümmert, dass das Kruzifix restauriert wird, dass man die Kirche erhält. Ich bin auch zum Gottesdienst gegangen. Selbst Weihnachten ist die Familie nicht mitgegangen. Da muss ich erst den Baum schmücken und dann bin ich ratzpatz zum Gottesdienst in die Kirche gerannt und habe da mitgesungen, weil es der einzige Ort der Kultur in diesem Dorf war.
40 Jahre DDR habe sie auf dem Buckel. Die ganzen Staatsparolen hätten sie aufgeregt. Als Kind habe sie hart arbeiten müssen. Der ungarische Stiefvater sei der Patriarch im Hause gewesen, erzählt Wagner. Papier und Zeichenstift boten eine Flucht. Beim Lehrerstudium in Erfurt lernte sie ihren späteren Mann, den Schriftsteller Bernd Wagner, kennen. Sie gingen nach Berlin, dort studierte Veronika Wagner Malerei an der renommierten Kunsthochschule in Weißensee. Sie wurde im Künstlerverband aufgenommen, eine unbedingte Voraussetzung, um als Künstlerin in der DDR arbeiten zu dürfen.
Wenn man in der DDR Kunst gemacht hat, war man politischer als der politische Künstler. Weil der war ja staatskonform. Aber heute würde ich das vielleicht sogar gewissermaßen einräumen. Zum Teil schon. Ich bin ein politischer Mensch. So, ja. Also außerhalb der Kunst engagiere ich mich ja auch politisch. Ich habe immer meinen Sticker Omas gegen rechts, habe ich immer an der Jacke. Damit sie auch wissen, mit wem sie zu tun haben.
Als ihr Mann 1982 in den Westen ging, blieb sie zurück, alleinerziehend mit den 2 Töchtern.
Was habe ich gekämpft, dass mein älteres Kind Abitur machen durfte? Ja. Man musste ja um alles kämpfen, weil ich stand ja auf der schwarzen Liste. Das war ja wie Sippenhaft. Ja. Also der Vater meiner Kinder ist ausgebürgerter Schriftsteller. Die Kinder mussten das in der Schule verheimlichen. Ja. Und ich habe gesagt, ihr müsst lügen, in einer Diktatur müsst ihr lügen. Und sie konnten so schlecht lügen, weil sie bei mir nicht lügen mussten. Ja. Und ich habe immer mit ihnen Lügen geübt.
Zu ihrem Leben als Künstlerin in der DDR, die immerhin ausstellen durfte, gehörte die alltägliche Enge und Einschränkung. Die Stasi, die ihr im Nacken saß und Angst machte, die Kinder wegzunehmen. Und immer diese tiefe Sehnsucht, die weite Welt zu entdecken. In den Westen gehen, wie so viele, die es nicht mehr aushielten, war für sie jedoch keine Option.
Als Künstlerin mit 2 Kindern hätte ich im Westen keine Chance gehabt. Wenn wir Begegnungen mit Westkünstlerinnen hatten, waren die entweder ledig oder sie hatten einen reichen Mann. Aber ich habe keine Künstlerin getroffen, die mit 2 Kindern und mit der Kunst beruflich klargekommen ist.
Das Ende der DDR war auch das Ende der Depression, die das Land erfasst hatte. Veronika Wagner konnte endlich ihren Reisehunger stillen. Es folgten Ausstellungen im In- und Ausland. Ihre Werke fanden Eingang in Sammlungen und Museen. Auf die Phase des Umbruchs 1989-90 mit all seinen Träumen und Utopien an jene aufregende Zeit in der Ostberliner Künstlerszene blickt sie mit etwas Wehmut zurück. Manchmal fehle ihr der Austausch mit ihren Freunden und Künstlerkollegen, die Anregungen, die Reibungen. Wenn sie heute durchs Dorf laufe, wirke sie für manche wie ein Exot.
Am Anfang, als ich die Dimension von Schwachsinn, Aggression und Ignoranz noch nicht erfahren hatte, war ich sogar glücklich, hier angekommen zu sein. Jetzt habe ich immer noch streckenweise ein gutes Gefühl. Ich bereue die Entscheidung nicht und ich studiere mein Umfeld. Jetzt geht es einigermaßen. Und mit der Ausstellung, das tut auch gut, dass man wirklich auch man selbst und in seinem Beruf hier angekommen ist, nicht nur als Nachbarin, die immer zu irgendwas murkst und macht und rackert und immer nur mit Arbeitskleidung, so laufe ich auch mit Arbeitskleidung rum. Aber ich bin jetzt die Künstlerin im Dorf, positiv wie negativ gesehen.
Kunst als Fragezeichen hinter patriarchalen Machtstrukturen. Carsten Dippel mit einem Porträt der Künstlerin Veronika Wagner. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Hier folgen die Nachrichten und dann unsere Diskussionssendung Kontrovers. Und bei meinem Kollegen Christoph Heinemann geht es um das Thema Teilmobilmachung. Wie verändert Putins Krieg Russland? Und Sie können sich an dieser Sendung wie immer beteiligen mit einer Mail ins Studio kontrovers@deutschlandfunk.de oder Sie rufen direkt an 00800 4464 4464. Und für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.